im Abschnitt vorher kommt nicht das Ich, sondern das Wir. Das sage ich Ihnen jetzt nur, um Sie auf diese stilistischen Feinheiten hinzuweisen. Also einen Abschnitt vorher verwendet er Wir. Wir unterscheiden doch Sprache von dem, was nicht Sprache ist. Wir sehen Striche und sagen, wir verstehen sie. Und andere und sagen, sie bedeuten nichts. Das ist auch, könnte man sagen, ein harmloses Wir. Das hat ein bisschen einen appellativen Charakter. Das ist nicht der Pluralis Majestaticus, sondern das ist die kollektive Erinnerung. Das ist das Herbeizitieren, das aus der Erinnerung herausholen von Selbstverständlichkeiten. Wir unterscheiden durch Sprache von dem, was nicht Sprache ist. Der Zweck, der damit verfolgt wird, ist zu sagen, also darüber müssen es doch einig sein, dass da bin ich mit euch ganz genau im selben. Das ist der Punkt, wo man sagen kann, also im striktesten Sinne betreibe ich keine Metaphysik und keine Metalogik. Nicht? Erinnern Sie sich, auf der ersten Seite steht, dass die Philosophen und Philosophinnen das Wort Verstehen auch nicht anders gebrauchen können, als es sonst gebraucht wird. Wir verfügen nicht über eine Gebrauchsweise, über diese Termini Sinn, Bedeutung und so und so weiter, die wir über das drüber stellen könnten, wie die anderen verstehen. Wir müssen auf demselben Level reden und das ist der erste Punkt, wir unterscheiden durch Sprache von dem, was nicht Sprache ist. Da steckt schon drinnen, ja, wie werden wir es denn unterscheiden? Es ist doch einfach festzustellen, dass wir das unterscheiden. Also wenn ich auf der Straße gehe und ich höre ein Autogeräusch, dann reagiere ich doch darauf anders, wie wenn ich höre, hallo, wie geht's dir? Oder sonst irgendwas. Das sind doch zwei Unterschiede, wir unterscheiden das. Wir unterscheiden das und worin besteht der Unterschied? Das ist die Frage. Die selbstverständliche Antwort darauf ist, naja, Autolärm verstehe ich nicht so, wie ich verstehe, hallo, wie geht's dir? Und hier haben wir also einen Ort, an dem man Verstehen untersuchen kann, ohne die Meta-Ebene. Das ist dieser Gebrauch des Wirs. Und im nächsten Absatz geht es dann darum, dass er das verdeutlicht, dann spezifiziert er es und in der Spezifizierung schwenkt er zum Ich über. Ich sehe eine deutsche Aufschrift und eine chinesische. Ist die chinesische etwa ungeeignet, etwas mitzuteilen? Ich sage, ich habe Chinesisch nicht gelernt. Also an dem Punkt beginnt er das zu diskutieren in einer Beispielsituation. Und in dieser Beispielsituation kommt ein unproblematisches Ich vor. Für dieses Ich steht er ein, aber er sagt nicht mehr wir. Einer der einfachen Gründe, die man nennen kann, ist zu sagen, naja, weil wenn er wir sagen würde, dann weiß er nicht, ob es nicht Leute gibt, die Chinesisch können. Nicht? Also die Spezifizierung, die da notwendig ist eine Spezifizierung, die an der Person dieses Gedankenexperimentes liegt, die aber eine harmlose ist. Mit veränderten Vorzeichen kann das jeder nachvollziehen. Und der Punkt ist der, dass er an dieser Stelle darauf hinzielt, eben zu sagen, die Sinnhaftigkeit, das, was also Sprachausdrücke unterscheidet von Nicht-Sprachausdrücken, das tritt auf eine sonderbare Art und Weise auf, und um das geht es, das ist das Verstehen amorph, wenn ich hier ein Zeichen habe, das ich nicht verstehe. Wenn ich mit etwas konfrontiert bin, das mir, ich sage es jetzt einmal ganz, ganz locker, nicht? Das daherkommt wie ein Zeichen, obwohl es noch was Wichtiges nicht hat von einem Zeichen, nämlich nicht, ich weiß nicht, was es heißt. Wie ist das möglich? Wie soll ich mir das vorstellen, dass es Events gibt, die eine Qualifikation haben, die sie aus anderen Events ausgrenzt? Das ist eben Autolärm und man wird auf der Straße angesprochen. Aber diese Qualifikation, diese besondere Qualifikation, der fehlt was ganz Entscheidendes. Man könnte, also das Problem könnte man dadurch ganz deutlich sagen, nicht? Es gibt natürlich Leute, die verstehen auch sie verstehen den Autolärm. Ja? Also es könnte, und das lässt sich ja der Autolärm auch in einer gewissen Weise verstehen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied dazwischen, dass man hört, wenn, man könnte ja sagen, was bedeutet das? Das bedeutet, jemand hat Gas gegeben. Ne? An dieser Stelle ist der Autolärm ein Zeichen. Und worin besteht der Unterschied zwischen dem Autolärm als einem Event der normalen Art und dem Autolärm als einem Zeichen? Das sind die Fragen des Sinns, also Sinn als verbunden mit Verstehensprozessen, als verbunden mit Aussondern von Events als Sprachzeichen, die der Wittgenstein im Big TypeScript zu diskutieren beginnt. Und der Grund dieses Exkurses, den ich jetzt gerade gemacht habe, war der, dass er eben im Tractatus 4.2 sehr deutlich sagt, der Sinn des Satzes ist seine Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbestehens der Sachverhalte. Das ist die Version von sozusagen die coole Version, die scientistische Version, wenn Sie so wollen, die faktenorientierte Version. Da gibt es eine Welt, die Welt schaut so und so aus und der Sinn des Satzes besteht darin, dass er die Welt auf eine bestimmte Art und Weise darstellt. Der Satz hat diese Sinnhaftigkeit, indem er die Welt darstellt und nicht darstellt. Da haben Sie die Einstellung, das ist sozusagen der klare Fall davon, wovon er am Anfang des Big TypeScripts jetzt mehr zitierenden Gebrauch macht, dass er nämlich sagt, uns interessieren nur die Sätze. So von der Art, in einer Dialogsituation gebracht jetzt, von der Art, hast du das jetzt gesagt oder hast du das nicht gesagt? Hast du es gesagt? Wenn du es gesagt hast, dann heißt das das. Wichtig ist, dass du es gesagt hast und wenn es gesagt ist und es zutrifft, es behauptet wird, sagen und behaupten. Behaupten ist eine Form des Bezugs des Gesagten auf das, worüber es gesagt wird. Es stimmt. Es stimmt unter diesen und diesen Bedingungen. Und dass es zutrifft, heißt gleichzeitig, dass andere Sachen nicht zutreffen, das ist das Einzige, was für den Sinn des Satzes interessant ist. Mich interessiert nicht, was du dir dabei gedacht hast. Mich interessiert nur, ob du es gesagt hast, ob du es behauptet hast. Wenn du das behauptet hast, dann weiß ich alles, was ich wissen will. Das ist das Pendant zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Mich interessiert nicht, was du dir bei der Musik gedacht hast, mich interessiert, was du gespielt hast. Diese Sache ist die Sinnaussage im Tractatus. Wir gehen aber jetzt bei diesem 4.1er weg. Also der Satz stellt das Bestehen und Nichtbestehen der Sachverhalte dar. Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft. die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. Das Wort Philosophie muss etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften steht. Und jetzt beginnt also der Kampf, jetzt beginnt die Zerrissenheit, denn unter den Naturwissenschaften, ja, man kann so sagen, nicht? Über den Naturwissenschaften zu stehen, beansprucht die Metaphysik, und gerade dieser Überlegenheitsgestus ist dasjenige, was nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Diese Tendenz, den metaphysischen Vorsprung abzubauen, ist eine in einer gewissen Weise, die Philosophie auch immer kleiner macht, als sie ist. Die Tendenz geht dann immer dahin zu sagen, da gibt es, wenn es keine Metaphysik gibt, dann wäre doch die Möglichkeit, wenigstens eine redliche Naturwissenschaft zu machen. Und das, was man machen könnte nach Verabschiedung der Metaphysik und nicht als jemand, der in die Wissenschaft rübergeht, das wäre etwas, was unter der Wissenschaft liegt. Nicht? Also das Muster von, ich habe Philosophie des Geistes gemacht und jetzt bin ich draufgekommen, eigentlich wollte ich aber Psychologie studieren. Die Psychologie bietet mir an, wissenschaftliche Erforschung der Prozesse menschlicher, kognitiver Handlungen, Aktionen, wie immer. Da habe ich etwas, was ich greifen kann. Ich hab quasi diese Überbausituation abgebaut. Wenn ich stattdessen beschäftigt bin mit etwas, was jetzt nicht Metaphysik ist, sondern Kritik an der Metaphysik ist und auch keine Wissenschaft ist, in welche sonderbare Situation komme ich da? Und in diesem Zwiespalt versucht er im Traktat eine äquilibrierende Lösung zu finden, also etwas, was jetzt in die Richtung geht, die ich angedeutet habe als Grenzwärterinnenfunktion, als eine Form der Unkörperlichkeit. Es ist nicht wissenschaftlich, es ist nicht Metaphysik, es ist etwas genau in dem Übergang, in dem dazwischen. Nebenbei gesagt, Dekonstruktion hat so ähnliche Qualitäten, also dieses Motiv der dekonstruktiven Verflüssigung etablierter philosophischer und nicht nur philosophischer, aber ja doch hauptsächlich mal philosophisch motivierter Überzeugungsmuster, Redemuster, Rhetorikmuster hat einen starken Anteil.
Ja? Ist aber trotzdem traditionell sokratisch eigentlich, die ganze Richtung.
Kann man sagen. Und man kann insofern den Traktatus auch beschreiben, also das, was ich Ihnen jetzt dann gerade werde vorlesen, kann man als ein sokratisches Moment beschreiben. Allerdings, das letzte Mal kam dieser wichtige Hinweis, zum Sokrates muss man beides dazu denken, einerseits dieses auflösende und verunsichernde Moment und zweitens aber, dass dieses verunsichernde Moment, dass diese auflösende Verunsicherung strategisch immer nur eingesetzt ist oder immer eingesetzt ist im Zusammenhang mit und jetzt bereite ich euch vor auf die wirkliche Lehre. Ja? Ich reiße euch aus eurer oberflächlichen Sicherheit. Diese oberflächliche Sicherheit ist eine Form von Metaphysik, kann man sagen, also eine Form von Übersicherheit, eine Form von Prägung, ohne dass man überlegt, wo diese Prägung herkommt. Nicht? Ich bin ein Feldherr und als Feldherr ist für mich Tapferkeit natürlich das. Ich verstehe Tapferkeit in einem metaphysischen Sinn, nur weiß ich nicht, habe ich mir nicht klar gemacht, dass der metaphysische Sinn, den ich da verwende, ein sehr, sehr beschränkter ist. Also das geht ja nicht zu Ende mit dem sokratischen Marktplatz. Das ist etwas, was in jeder menschlichen Konfiguration drinnen steckt, eine Bereitschaft, kontingente, historische, vorläufige Vorgaben und Formen als das zu verstehen, als das zu behandeln, was leitend und für alles dominant ist. Und in dem Zusammenhang ist die sokratische Ironie, die sokratische Reflexion, die sokratische Verunsicherungsaktion etwas, was zerlegt, was aber jetzt nicht zerlegt in Richtung Zynismus, in Richtung von Relativismus, in Richtung von na, anders ist es anderswo und ich muss halt schauen, dass ich damit zurechtkomme, sondern das zerlegt in Richtung einer Reorganisation, eines neuen Aufbaus, eines nun philosophisch-platonischen Gestus. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass das dass beim Wittgenstein die Sache so aussieht, dass er gegen diese Art von platonischen Gestus angeht, aber damit dann vor der Frage steht, was setzt er an die Stelle der allgemeinen Form? Und er sagt, das sind die Sprachspiele zum Beispiel, das sind diese Regularitäten. Und wie sind dann die Regularitäten, die in den Sprachspielen festzustellen sind, ausgezeichnet und wie entsprechen sie noch einem platonischen Frageanspruch und gleiten nicht runter in die Beliebigkeit? Ne? Das habe ich schon mal angesprochen als Thema. Da gibt es Antworten. Aber das lasse ich jetzt mal. Gut, also wir sind jetzt da beim Äquilibrieren. Philosophie muss etwas bedeuten, was über oder unter, nicht neben der Naturwissenschaft steht. Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst gleichsam trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen. Die Philosophie begrenzt das bestreitbare Gebiet der Naturwissenschaft, sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare. Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt. Und das Letzte in dieser Sequenz, dann kommt 4.1.2, alles, was überhaupt, das ist 4.1.1.6, alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. Das muss man nicht so sehen, dass man es in der Form sozusagen der Sprachanalyse, die sich parallel entwickelt hat zum Wittgenstein, als ein Durchschneiden der Konfusionen metaphysischer Sprachkonstruktionen bedeutet. Ne? Also in einer gewissen Weise ist es verführerisch und ich würde sagen auch aus heutiger Sicht ganz unausweichbar, dass man Sprachkunstwerke, Sprachkonstruktionen, Gebilde aus einer Zeit des 17., 18., 19. Jahrhunderts auseinanderschneidet und dass man sagt, klar reden heißt zuerst einmal bitte überschaubare Sätze, bei denen man weiß, wo sich was auf was bezieht und wo man weiß, was die Voraussetzungen sind und was die Folgen sind, wo die Sachen nicht sozusagen knäuelartig ineinander gehen, und wir erreichen diese Klarheit durch den Einsatz der formalen Logik, durch das, was uns seit Frege zur Verfügung steht als Instrumentar der Sprachklärung. Das ist eine Art, wie man das durchaus sozusagen verstehen kann, aber es ist nicht die Art, die Wittgenstein schon damals und überhaupt nicht in weiterer Folge als einzige Art suggeriert hat, sondern dieses Klarreden, daraufhin habe ich eh auch schon ein bisschen hingewiesen, dieses Klarreden kann auch ohne logische Analyse stattfinden, einfach im Verlauf der Entwicklung der Gedanken in einer Diskurssituation, so wie er es da vorspielt, die nicht in die letzten Tiefen geht, die nicht durch Analyse quasi das aufzubrechen unternimmt, was da dran Philosophie ist, an bestimmten Problemen, sondern die in einfachen Überlegungen, wie zum Beispiel dieser Überlegung von Musik und Musikinstrument, von Pfeil und was dann alles noch kommt, auf eine nicht Jargon geprägte, tastende Art und Weise diese Auseinandersetzung zu führen versucht, die er im Tractatus noch so beschreibt, oder schon, könnte man sagen, schon so beschreibt, dass Philosophie eine Tätigkeit ist des Klarwerdens von Gedanken. Und sie entsteht nicht in, also sie resultiert nicht in philosophischen Sätzen, sondern statt das Rauskommen philosophische Sätze, dazu muss man ja wirklich sehen, als Kompendium von leicht erinnerbaren philosophischen Sätzen eignet sich der Tractatus ja großartig. Ja? Und insofern ist es auch gerade die Reductio ad absurdum dieser philosophischen Sätze, also solche Sätze wie das Wahre ist das Ganze oder das Bewusstsein hat eine spekulative Struktur oder aber worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen oder aber der Sinn des Satzes ist die Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Sachverhalten. Das sind alles Endpunkte, das sind sozusagen Resultate, die effektiv sind. Ich meine, es wäre lächerlich für einen Wittgenstein oder auch für eine Wittgenstein-Interpretation davon abzusehen, dass das höchst effektive Results sind, dass das höchst effektive Positionen sind, die man verwendet und verwenden kann und verwenden muss und die etwas zu tun haben mit der Art und Weise, wie Philosophie auftritt, rezipiert wird. Die Sachen, die den Wittgenstein interessieren im Anschluss an den Traktat, sind nicht die, nicht? Sind andere Verläufe und diese anderen Verläufe studieren wir jetzt hier unter anderem und ich versuche das durch ein Nachziehen, durch ein Wiederbeleben, durch ein auch das auch mitmachen, das selber übernehmen als eine Tätigkeit, als eine Praxis zu verdeutlichen. Gut, gehen wir jetzt mal zu dem Beginn des zweiten Abschnittes, dieses Verstehen amorph, auf den ich schon mehrfach hingewiesen habe. Und da kommt es nun zu einer sehr wichtigen, hilfreichen Klärung, Unterscheidung. Und das ist auch vom Stilistischen her erläuterungswürdig, erläuterungsbedürftig. Erinnern Sie sich daran, Sie haben diese Texte, haben Sie alle im Ilias, nicht? Sie können das lesen, so wie es im Big TypeScript selber ist. Er fängt an mit einer Bemerkung, die steht unter Anführungszeichen, sind zwei Sätze, das ist ein Diskursfragment, Anführungszeichen. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast du etwas damit gemeint? Strich, ich dachte, du meintest, ich solle zu dir kommen. Wir haben keine Schwierigkeit, diese Sachen nachzuvollziehen. Das ist etwas von der Klarheit. Ja? Das ist etwas von der eben genannten Klarheit, worum es ihm da geht. Und er hat im ersten Abschnitt sehr deutlich gemacht, dass das de facto schon eine Aussage über Philosophie insgesamt ist. Nicht? Dieses Drama der Philosophie als Metaphysik und Metalogik, um das geht es ihm. Damit hat er begonnen. Und jetzt wird dieses Drama sofort runter transformiert auf diesen ganz banalen Alltagsaustausch. Du hast so, also irgendjemand tut was und indem etwas geschieht, dem das etwas geschieht, wird angefügt eine Frage, eine sprachliche Artikulation. Die Geste ist nicht Sprache zunächst einmal und der Punkt, könnte man sagen, um den es da geht, ist, Gesten verbinden sich mit Fragen und da gibt es jetzt noch eine Pointe und an dieser Pointe liegt quasi alles. Diese Fragen sind nicht nur Fragen, sondern sind Rückfragen. Man könnte sich natürlich eine Situation vorstellen und über sowas spricht er dann auch im Weiteren. Das ganz am Ende, da sagt er dann, chinesische Gesten verstehen wir so wenig wie chinesische Sätze. Also wir können uns vorstellen, wir kommen nach China und wir sehen eine Person, von der wir nicht recht wissen, ist sie ein Verkehrspolizist oder ist sie Fremdenverkehrsführer und wir sehen die mit der Hand etwas machen und anlässlich von sowas könnte man sagen, dann frage ich meine Begleiterin, verstehst du, was der da sagt? Verstehst du, ob der was will? Ja? Das ist die Situation, in der man das exemplifizieren kann, was ich vorher gesagt habe. Wir unterscheiden das nervöse Zucken von einer beabsichtigten Mitteilung per Geste, indem wir es diese Geste in einen anderen Handlungskontext, in einen anderen Verarbeitung, sagen wir es mal sozusagen möglichst abstrakt, in einen anderen Verarbeitungskontext stellen. Nicht? Wir gehen anders um. Das wäre die Wittgensteinsche vorsichtige erste Antwort. Wir gehen mit dem nervösen Zucken anders um, als mit dem Versuch, mir etwas zu machen. Also nebenbei gesagt, diese Art von Interpretation kann zum Beispiel offensichtlich im Irak im Moment lebensentscheidend sein. Nicht? Ob man eine Geste von einer Person, die nicht irakisch kennt, aber mit mehreren Waffen ausgestattet ist, richtig versteht oder nicht versteht, ist lebensentscheidend. Also wenn der ihm sagen will, bleib stehen, dann alles in der Welt bleibt doch stehen, weil sonst erschießt er dich. Nicht? Also diese Form von Unterscheidungsvermögen ist da notwendig. Aber, also das ist diese eine Form, wo Geste und Frage gegeneinander gehen. Aber das, was ich gesagt habe, was da an diesem Punkt noch interessanter ist, ist, dass es eine Rückfrage ist. Ich dachte, du meintest. Das sind die wirklich brillanten Komplikationen. Es ist eine Komplikation, aber es ist eine Komplikation, die man überhaupt nicht merkt. Nicht? Ich dachte, du meintest, ich sollte zu dir kommen. An der Stelle wird ein anderes Szenario beschrieben. Nicht? Wird nicht das Szenario beschrieben, da kommt der chinesische Polizist und ich kann mir überhaupt nicht denken, was er meint. Es ist die andere Situation, dass ich eine Geste wahrnehme, die ich als Geste verstehen, meine zu verstehen, die ich ausstatte mit Verständnismöglichkeit. Und an dem Punkt ist nun die grammatische Besonderheit, das, worum es im Wesentlichen auch immer wieder geht, eine Form, wo es ganz im Kleinen deutlich wird, was die entscheidende Aussage ist. Ich dachte, du meintest, ich solle zu dir kommen. Das ist ein Satz. Das ist der Punkt, den der Wittgenstein immer wieder deutlich machen will. Er sagt nicht, und es ist auch nicht richtig an der Stelle, zu sagen, ich sehe jemanden gestikulieren und dann sage ich, ich verstehe dich schon. Ne? Empathie kann es nicht sein an der Stelle. Das Erlebnis, das ich haben kann, ausgelöst von etwas, was der gestikuliert oder die gestikuliert, das ist was anderes. Das ist ein anderes Problem als das Problem, um das es hier geht beim Verstehen, nämlich, dass wir, wenn wir so eine Rückfrage einsetzen, das als Frage sprachlich artikulieren müssen. Du hast mich mit deiner Geste angesprochen in einem Verhaltenskontext, in dem ich mit dir jetzt drinnen bin, anders als in anderen Kontexten. Es gibt Verhaltenskontexte, die zum Beispiel, wenn wir schon bei der Straße sind, ausweichen, ja? Ausweichen oder weglaufen oder vorbeigehen muss ja nicht weitere Beispiele bringen. Das sind Verhaltenskontexte, die wir unterscheiden von dem Verhaltenskontext, der darin anfängt, der damit beginnt, dass man sich einlässt auf so eine Geste als kann mir etwas mitteilen. Und dieses, es kann mir etwas mitteilen, erscheint nun in der Form, dass man sagt, das kann eigentlich nur weitergehen und das Wichtige ist, dass es weitergeht, wenn in diesem Verhaltenskontext mit Sätzen operiert wird. Also das einfache Bereitsein, man könnte es so sagen, wenn man es mit dem Satzbeispiel nimmt, ich habe hier einen Sprachausdruck einer fremden Sprache und Sie sagen, ja, das ist ein Satz, ich verstehe nur nicht. Dann ist die Frage, wie viel Gewicht hat Ihre Aussage diesbezüglich? Ich kann mir schon was, und das ist nebenbei etwas, was natürlich entscheidend in die Lebensführung von allen von uns reingeht. Ne? Ich kann mir schon was vorstellen bei dem, was du sagst. Ich weiß ungefähr, was du meinst. Ja, hast schon recht, diese Sachen. Ja? Die funktionieren alle nach dem Prinzip von, da steht was und das löst in mir gewisse Gefühle aus, gewisse Reaktionen und das war's dann. Ich denke mir nicht, also in einer Seminardiskussion ist das ja immer wieder anzutreffen, nicht nur in Seminardiskussionen, ich verwende Sprachäußerungen von jemandem, die mehr oder weniger wie Sätze aussehen, und oder die in mir diesen Satzeffekt auslösen und reagiere darauf, sag etwas darauf, produziere meinerseits laut Events, die Satzcharakter haben, ja, und auf diese Art und Weise reagieren wir aufeinander. Die Schwierigkeit, auf die der Wittgenstein hinweisen will, nicht, ist, dass man einerseits, also da darf man darf die Situation jetzt nicht so beschreiben, dass man sagt, ich würde nicht zur Kenntnis nehmen, was sich die andere Person dabei denkt. Als würde meine Aufgabe darin bestehen, dass ich nicht nur einfach die Worte wieder heilen lassen soll, sondern als müsste ich auch die Meinung, das dahinter der Person wahrnehmen. Das will er nicht sagen, darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, der Unterschied zwischen dem Satzeffekt, den man sich da unterstellt, und dem Verstehen, so wie es den Wittgenstein interessiert, besteht darin, dass der Satzeffekt ausbuchstabiert werden muss. So könnte man sagen, nicht? Also das Ausbuchstabieren des Satzeffektes, damit die Behauptung, das ist ein Satz, Gewicht gewinnt. Also ich sehe etwas an der Tafel und ich sage, ja, das ist ein Satz. Das ist ein Satz, ganz sicher, das ist ein Satz. Und was sagt er? Nun, das weiß ich nicht, aber ein Satz ist es. Sieht man doch, Sätze schauen doch so aus. Ja? Das ist das, wogegen es geht. Es kann nicht der Fall sein, nach Wittgenstein, dass das Erlebnis eines Satzes, das, wovon er eben redet, nicht? Man könnte, möchte davon reden, einen Satz zu erleben, dass dieses Erlebnis eines Satzes das Kriterium dafür ist, dass das wirklich ein Satz ist. An der Stelle ist natürlich ganz gehörig auch sozusagen Sprachregulation mit drinnen. Man kann darauf antworten, dass man sagt, also Sätze verwenden wir sehr vielfältig. Es gibt Sätze der Maschinensprache, es gibt Sätze einer Programmiersprache. Und bei Sätzen einer Programmiersprache ist das nicht sehr aktuell, nicht? Es gibt Sätze, ich meine, es gibt Notensätze, aber das wollen wir einklammern, das ist eine blöde Zwischenbemerkung. Es gibt einen Gebrauch des Wortes Satz, in dem das nicht zentral ist, dieses artikulierte Nachbuchstabieren. Das ist aber nun eben der Beginn von Wittgenstein, dass dass ihn das interessiert und dass ihm das eben genau auch das Verhältnis zwischen dem artikulierten Nachbuchstabieren des Verstehenseffektes und dem Verstehenseffekt, dem Erlebnis. Und in dem weiteren Verlauf jetzt gehen wir also darauf ein, wird sehr deutlich, dass er mit beiden Optionen spielt. Das nächste, was dann kommt, ist nämlich, die Frage ist, und was ist es, ist nach den Anführungszeichen, also das ist das kleine alltagssprachliche Dialogfragment, das er da genommen hat, und dann sagt er jetzt was dazu. Und was er da dazu sagt, das eignet sich jetzt auch ganz gut zu illustrieren, was er tut jenseits der Metalogik. Also was tut man, wenn man sich selber den Auftrag gibt, du darfst nur reden wie alle anderen auch, du kannst nicht über die drüber reden. Du kannst eines machen, du kannst Fragen zu Fragen stellen. Ja? Das ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, dass du Fragen stellst. Was verboten ist, ist, dass du die Sache so hindrehst, dass deine Fragen die Fragen von allen anderen Leuten von vornherein betreffen. Das ist diese Art von Metaphysik. Eine Frage zu stellen und diese Frage, die er jetzt da stellt, das ist nicht verboten, nämlich, Aber bei der Frage, und die Art der Frage, sie kommt gleich, aber die Art der Frage zeigt sehr schön, was das Dilemma ist, weil die Frage, die er stellt, ist eine zutiefst philosophisch motivierte und durchtränkte Frage, könnte man sagen. Aber sie tritt auf eine Art und Weise, die sich entkleidet hat aller philosophischen Attitüden. Die Frage ist, ob man fragen darf, was hast du gemeint? Auf diese Frage kommt ein Satz zur Antwort. Während, wenn man so nicht fragen darf, das Meinen sozusagen amorph ist. Diese Sache ist auch wiederum, wenn man ganz ins Detail geht, extrem gehaltvoll. Ne? Das eine, was einfach ist, habe ich schon gesagt, ne? Wenn man sagt, ich dachte, du meintest, ich sollte zu dir kommen, dann kommt ein Satz zur Antwort. Also in diesem Gesprächsfragment ist an der Stelle notwendig, dass er was sagt. Da geht es eben darum, man könnte sich auch vorstellen, dass die Geste noch einmal kommt. Nicht? Aber worum es eigentlich geht, ist, dass die Geste geklärt wird durch die Intervention einer Frage, auf die ein Satz zur Antwort kommt. Das ist die sprachanalytische Voraussetzung diesbezüglich. Das Raffinierte ist eben die Frage, was hast du gemeint? Diese Frage versucht nun den Sachgehalt, nicht? Den Sachgehalt dessen, was in dieser Konfrontation zwischen Geste und Sprachfähigkeit liegt, anzusprechen. Es gibt einen Sachgehalt da drinnen und dieser Sachgehalt ist intendiert, indem man sagt, was hast du gemeint? Und diesen Sachgehalt kann man nur mit einer Sprachäußerung herausfinden. Und die Philosophie in Alltagskleidern besteht jetzt darin, dass er sagt, die Frage ist, darf man das fragen? Ja? An der Stelle quasi flach geschaltet ein Diskursmoment, eine Auseinandersetzung zwischen Fragen und jetzt als letztes zum Abschluss dieser Überlegungen, weil das nämlich auch sehr wichtig und zukunftsweisend ist. Wenn man das nicht fragen darf, dann sagt er, dann ist das Verstehen quasi amorph. Und wie illustriert er diese amorphe Qualität des Verstehens? Das ist dann sowas Ähnliches wie, dieser Satz ist nützlich oder dieser Satz greift in mein Leben ein. Also das ist das, was ich gesagt habe, ich kann auf sowas reagieren, ich kann mich einschüchtern lassen, ich kann mich einladen lassen, ich brauche mir nicht zu sagen, ist das eine Einladung, wenn diese Person so nett und freundlich lacht und versucht, mich in die Arme zu schließen, dann lasse ich mich eben in die Arme schließen. Ja? Das ist das amorphe Verstehen. Und die Pointe ist unter anderem natürlich die, dass ein Unterschied zwischen Geste und Artikulation der Geste und der Spannung von Geste und Artikulation darin besteht, dass man eine Geste, wenn man sie als Einladung interpretiert, wenn sie als Einladung auftritt, auf diese doppelte Art und Weise verhandelt werden kann, nicht? Als ein Ablauf, der mit der Sprache eigentlich schon gar nichts mehr zu tun hat, oder doch, und wenn die Geste als eine Einladung zu sehen ist, dann spüren sich andere Sachen ab. Nicht? Also bestimmtes Zögern, Skepsis, Artikulation, Rückfrage, alle diese Dinge werden möglich, wenn ich sage, wenn ich rückfrage, wenn ich sage, hast du das so gemeint? Und es ist aber irgendwie auch klar, dass damit der Punkt angeschnitten ist, auch wo man sagen kann, warum musst du denn zurückfragen? Warum fragst du denn zurück? Man kann ja beleidigt sein. Ne? Man kann geradezu beleidigt sein, wenn eine Geste nicht spontan beantwortet ist, wie man sagt. Aber das sind Probleme, in die man reinkommt bei dieser Fragestellung.